Der Schatz im Menschen. Gabi hat sich auf die Spur begeben bei ihrem Schatz und ist fündig geworden. Ich denke, wir haben noch einiges mehr zu finden und das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Wenn wir heute über den Menschen nachdenken und über das Wertvolle im Menschen, dann möchte ich euch einladen, besonders diejenigen im Blick zu haben, die uns etwas näher stehen als die da draußen auf der Straße oder auf dem Marktplatz. Deswegen schaut euch einfach mal nach links und nach rechts um, wer dort eventuell sitzt, und schaut mal, aha, es sitzt ein Mensch neben mir, bei euch zumindest auf einer Seite, die an den Rändern, die haben dann nur einen neben sich sitzen. Dass überhaupt ihr einen Menschen neben euch habt, das ist nicht selbstverständlich. Und so möchten wir heute gemeinsam sehen, was es mit diesem Schatz auf sich hat. Als unsere Kinder noch kleiner waren, sind wir zweimal nach Heiligenstadt gefahren, in das Freizeitheim. Und Heiligenstadt in der Fränkischen Schweiz ist berühmt für seine Fossilien. Wir haben dann Hammer mitgenommen und haben uns hinter das Haus begeben und dort war ein Weg aufgeschüttet mit Kalksteinen. Und diese Kalksteine sahen ganz normal aus. Aber wir wussten, dass in den Kalksteinen fossile Schätze zu finden sind. Und deswegen haben wir uns dann nahe des Weges in den Wald begeben, haben diese Kalksteine mit dem Hammer aufgeklopft und haben uns dann riesig gefreut, dass wir einen fossilen Schatz nach dem anderen bergen durften. Einmal kam eine Gruppe älterer Menschen vorbei und sie fragten uns, suchen Sie Pilze? Und wir waren sprachlos und haben, ich glaube, genickt. Es mit Hammer im Wald Pilze suchen ist schon eine sehr interessante Art. Wer einmal in Natur etwas suchen gegangen ist, der weiß, dass man da so ein Jagdfieber bekommen kann. Das kann man jetzt nicht wiedergeben. Da ist die ganze Aufmerksamkeit in euch ist darauf gerichtet, hier etwas Wertvolles herauszubekommen. Und wir haben diesen toten Stein gesehen und wir wussten, dieser Stein kann uns etwas erzählen. Und wir haben den Hammer genommen und haben den aufgeklopft und haben Schätze geborgen. Einige stehen bei mir auf Arbeit noch verstreut, einige haben wir zu Hause. Da gab es auch einen ganz großen von dem Fossil, der steht irgendwo in der Ecke und schmachtet dort sein Dasein. So ist das bei Schätzen, dass sie verborgen sind. Ansonsten würden sie ja schon weg sein. Schüttet mal euer Portemonnaie draußen aus und wartet ein Weilchen. Ich denke, ihr werdet nicht lange warten müssen und der Schatz ist weg. Komisch. Immer sind alle Schätze weg. Und da Schätze aber dennoch da sind, nur verborgen sind, machen wir uns auf die Suche. Ich beginne mit einem Bibeltext, der vorerst überhaupt nicht dazu passt, also dem Anschein nach. Er steht in Lukas 9, ab Vers 28. Es geschah etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Die Geschichte ist überschrieben mit dem Titel Die Verklärung Jesu. Da steigt Jesus mit zwei Jüngern auf den Berg und er wird verklärt. Was ist Verklärung? Das Wort kommt aus dem Ägyptischen und wurde verwendet, um diejenigen gestorbenen Pharaonen zu bezeichnen, die jetzt auf der Erde weilten und dann in den Sternenhimmel aufgenommen werden sollten. Daher kommt dieses Wort Verklärung. Der Pharao wurde verklärt. Er wurde in den Himmel aufgenommen. Er wurde göttlich. Auch gab es diese Verklärung bei dem großen Führer der Israeliten Mose. Das ist nämlich eine Parallelgeschichte, die sehr eng verzahnt sind. Auch damals, als das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist, nahm Mose seinen Bruder Aaron und 70 Älteste mit und stieg auf einen Berg, um Gott zu sehen. Und später hatte Mose selbst nicht mitbekommen, leuchtete sein Gesicht. Und da nahm Mose eine Decke, um das Gesicht zu bedecken, dass das Volk nicht irritiert war. Und immer wenn Mose dann in das Heiligtum des Herrn ging, nahm er diese Decke ab. Was steckt hinter dieser Verklärung? Da passiert mit diesem Menschen etwas. Da beginnt er sein Göttliches aufzunehmen, nach außen dringen zu lassen. Eine große Gruppe von Christen hat diese Geschichte genommen, um darin ihr Glauben besser zu verstehen. Es sind die orthodoxen Christen. Es begann mit einem Mönch namens Gregorius Palamas, der am Ende des 13. Jahrhunderts geboren war. Und er fand heraus, dass dieses Licht, das dort auf dem Berg gesehen war, die außerbiblische Tradition sagt, das war der Tabor, der Berg Tabor. Und deswegen nennt man dieses Licht, was Jesus umstrahlt hat, das Taborlicht. Und der Mönch stellte fest, dieses Licht, was er als das ungeschaffene Licht bezeichnete, also das aus den ewigen Gründen kommende Licht, ist nicht nur für Jesus da, sondern jeder Mensch darf durch dieses Licht Leben empfangen und in diesem Licht aufblühen. Und so suchten die Mönche in der Ruhe, in der Stille, in der Versenkung, dieses Licht für sich zu gewinnen, diesen Schatz zu heben. Und darauf gründete sich dann später die byzantinische Kirche und daraufhin die orthodoxe Kirche. Für mich selber erstmal überhaupt kein Begriff. Ich kenne keine Menschen besser näher, die das so ausüben, die das erleben. Aber ich finde es beachtenswert. Da sind Menschen, die sagen, das ist nicht nur für den Sohn Gottes reserviert, sondern dieses Licht will in die Welt hinaus. Und das deckt sich ja auch mit der Aussage, die wir in der Bibel finden. Und zwar in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht für die Welt. Und in Matthäus 5, die Verse 14, steht, er ahnt es, ihr seid das Licht für die Welt. Das heißt, diese einzigartige Erfahrung, die die Jünger so fasziniert hat, der Petrus war sprachlos, der hat dann nur noch irgendwas sagen können mit Hütten bauen. Ja, es ist gut hier. Oh, das müssen wir festhalten, da wollen wir wohnen. Das ist auch für uns Menschen da. Das ist schwer zu erkennen. Können wir das überhaupt so annehmen? Können wir überhaupt so würdig denken, dass Gott uns hinaufziehen möchte zu sich? Im 14. Jahrhundert lebte ein Magister, Meister Eckhart. Dieser ist später durch die katholische Kirche verdammt worden. Aber lange Zeit hat er der katholischen Kirche treu gedient und ist auch von vielen hoch verehrt worden und gelesen worden. Er ist zu einer der, wir sagen zu solchen Menschen, Mystiker, die versuchen, Schätze zu heben, wo die meisten meinen, da sind keine. Und er hat erkannt, er hat folgenden Satz geprägt: Gott ist im Herz eines jeden Menschen. Und dann ist er in sich gegangen und hat kurz überlegt und hat sich wahrscheinlich alle Menschen vorgestellt, die er so kennt, und hat gesagt: Okay, maximal geht er noch vor die Haustür. Aber dort wartet er, bis er gerufen wird. Gott ist im Herz eines jeden Menschen. Maximal geht er bis vor die Haustür. Und er wartet, bis er gerufen wird. Ich finde, wenn ich näher darüber nachdenke, verändert das meine Einstellung zu den Menschen. Kann es sein, dass ich den Menschen, der mir gegenüber sitzt, gar nicht kenne? Dass ich meine, ihn zu kennen? Aber da ist noch viel mehr. Kann es sein, dass ich im anderen einen Schatz heben kann? Da, wo ich bisher nur gemeint habe, kenne ich schon, ist doch nichts weiter. Und genau da entdecke ich bei mir selber, und ich vermute, das gilt auch für euch, immer wieder dieses Bedürfnis, Menschen einzusortieren in Schächtelchen. Und dann gibt es Menschen, die habe ich einfach schon abgetan. Die sind mir nicht sympathisch. Es gibt Menschen, mit denen kann ich gut. Die sind mir Freund und wir können uns gegenseitig nutzen, helfen. Aber das war's schon. Und manchmal ist es auch ein Ausnutzen. Oder aushelfen. Und es fällt mir sehr schwer, überhaupt zu erkennen, dass in dem anderen ja mehr sein könnte, als ich sehe. als ich zurzeit wahrnehmen kann. Und so möchte ich jetzt vorsichtige Schritte dahin gehen, mehr in dem anderen zu erkennen. Als wir auf Wanderung waren von Weißenfels nach Erfurt, dann sind wir auch am vorletzten Tag an einem Dorf vorbeigekommen, hatte eine schöne Dorfkirche. Und interessanterweise sind wir auch gleich mit den Menschen dort ins Gespräch gekommen. Unter anderem war dort eine alte Frau auf einer Bank, die saß und sich ausruhte. Und ich hatte mich zu ihr gesetzt. Und Manuel und Samira hatten dort eine Frau getroffen, die an der Haustür stand. Und ihre Neugier überwog die Furcht. Und sie kamen gut ins Gespräch. Und dazu gesellte sich noch ein älterer Mann, vielleicht so älterer, 55, 60, keine Ahnung. Jedenfalls nicht mehr ein Jugendlicher. Und ich kam dazu und habe diese beiden Menschen wahrgenommen. Und ich dachte mir, die im Haus da, ja, ganz normale Dorftroller, passt schon. Und der Mann, naja, also, er kommt irgendwie so ein bisschen unbeholfen rüber, ist der Sprache nicht ganz mächtig, scheint aber durchaus einen interessanten Blick zu haben, einen wachen Blick. Und dann fragen wir nach dem Kirchenschlüssel. Und zufälligerweise hatte der Mann ja auch den Kirchenschlüssel und hat uns dann aufgeschlossen und hat indem er uns die Kirchentür aufgeschlossen hat, sein Herz aufgeschlossen. Und wir haben diesen Mann erlebt, wie er sich geöffnet hat und wie er erzählt hat, was er im Leben, was er in der Vergangenheit. Und auf einmal bekam dieser Mann für mich ein Wesen. Er wurde immer mehr vertraut. Und er öffnete sich auch für uns ganz. Und vielleicht war die Kirche auch sein Herz gewesen. Er war Kirchenältester, hatte schon viel durch und viele Diskussionen und viel hin und her, aber er kannte sich in jedem Winkel aus. Und er zeigte uns jeden Winkel seines Kirchenherzens. Und wir durften sogar in sein Heiligtum und oben von der Kanzel ein Lied singen. Und er hat sich gefreut. Und wir haben uns gefreut. Und in diesem kurzen Augenblick haben wir gespürt, hier ist eine starke, unsichtbare Hand, die uns verbindet, die uns zusammengeführt hat und die jetzt durch vorsichtiges Öffnen einander bereichern lässt. Wie kamen wir dazu, diesen Schatz zu heben? Wie ist es überhaupt möglich, dass man einen wildfremden Menschen auf der Straße trifft? Und man verlässt ihn als Freund. Und das innerhalb von 2 Stunden. Hermann Hesse sagte eine kleine Weisheit. Das Wollen ist das größte Hindernis. Das Wollen ist das größte Hindernis. Wunschlose Liebe ermöglicht den Blick in die Seele. Und dann haben wir die erste Lektion. Komisch. Sollen wir nicht wollen? Haben wir nicht zum Beispiel den Missionsbefehl? Geht hinaus, wollt. Herr Wille sei stark. Wie ist das zu verstehen? Das Wollen ist das größte Hindernis. Spürt es manchmal auch, dass in dem Augenblick, wo ich etwas von dem anderen will, sich eine Wechselwirkung aufbaut, die immer nach gleichem Muster abläuft. Da kommt eine Gewohnheit rein, da kommt eine Tradition rein, zum Schluss eine Langeweile und nachher eine Müdigkeit. Was heißt wunschlose Liebe? Was ist das? Wunschlose Liebe. Hermann Hesse bezeichnet es als Schlüssel zu dem Menschen. Wunschlose Liebe. Wie? Ja?
Kannst du nochmal mit dem Wollen ein bisschen? Das Wollen ist das böse Wollen, muss ich das nicht.
Wunschlose Liebe ermöglicht den Blick in die Seele.
Kannst du das noch sagen?
Das Wollen ist das größte Hindernis. Wunschlose Liebe ermöglicht den Blick in die Seele. Mein Eindruck ist, dass genau dieses Jesus mit den Menschen in seiner Umgebung getan hat. Er ist nicht hingegangen und hat jetzt groß Action gemacht. Sicherlich, er hatte eine Vorstellung, er hatte eine Vision, er hatte einen Lebensauftrag gehabt. Aber er ist entlang gegangen und hat die Gelegenheiten des Lebens ganz genau beobachtet. In dem Augenblick, wo ich an einen Menschen mit einem gewissen Wollen, mit einem Willen rantrete, habe ich diesen Menschen schon fest eingeschachtelt. Ich will etwas von ihm und das kann ich auch im Tausch bieten, indem er etwas von mir bekommt. Es ist diese ganz normale Handelsbeziehung. Überall findet sie statt. Und in dem Augenblick, wo ich dieses mein Wollen zurücknehme und mein Wollen in das Wollen des Ewigen lege, das heißt ja nicht, dass wir gar nichts mehr wollen sollen, sondern dass unser Wollen beginnt zu ruhen in dem Wollen des Ewigen. In dem Augenblick, wo ich merke, hier brauche ich gar nicht wollen, ich will einfach nur da sein und meine Augen öffnen. Ich möchte beobachten. Ich möchte meine Augen weit öffnen, meine Ohren groß machen, um die ungesagten Worte zu verstehen. Ich möchte die Bewegungen, die Intuition wahrnehmen. In dem Augenblick beginnt ein Mensch zu reden. Wenn es wirklich so ist, dass Gott im Herzen eines jeden Menschen wohnt, und zumindest dürfen wir in unserem Kreis davon ausgehen, wie das mit denen da draußen ist, dazu komme ich nächstes Mal, dass Gott in dem Herzen eines jeden Menschen wohnt, maximal vor der Haustür ist er zu finden, weiter nicht. In dem Augenblick kann ich doch auch ein Glimmen dieses ungeschaffenen Lichtes wahrnehmen, oder? Sollte man das nicht sehen können? Sollte man nicht im anderen dieses Leuchten entdecken können? Und haben wir oft nur vielleicht die falsche Aufmerksamkeit oder den falschen Blick oder zu viel Wollen, dass das verdeckt? Seid euch bewusst. Jeder Mensch hat das Recht, Tochter oder Sohn des Höchsten genannt zu werden. Ob er dieses Recht für sich in Anspruch nimmt, ist eine andere Frage. Aber wenn du, Birgit, Tochter des Höchsten genannt wirst, oder du, Sohn des Höchsten, was ist das für ein Anspruch? Was ist das für eine Ehre? Und was muss ich denn auch für einen Respekt vor dem, der mir gegenüber ist, haben? Ich habe nicht irgendeinen, den ich in ein Schächtelchen getan habe und meine zu kennen, mir gegenüber. Ich habe ein Kind Gottes mir gegenüber. Und wenn wir das buchstabieren, dann bekommen wir einen ganz schwachen Begriff davon, was es heißt, diesen Schatz im Menschen zu entdecken. Da hast du ungleich viel mehr drin. Ein Kind Gottes heißt, da ist die ganze Fülle der Gottheit hineingelegt. Warum sieht man das nicht? Warum scheint das verborgen? Was für eine Würde traut Gott uns zu, dass wir sie tragen können? Und dann sollten wir wissen, von dem anderen, der mir gegenüber ist, weiß ich so ein winziges Teil und so viel ist verborgen. Und das ganze Leben reicht nicht aus, um all das zu entdecken, was in einem Menschen Wertvolles hineingelegt wurde. Und so möchte ich euch Mut machen, schaut euch einander genau an. Entdeckt die Schätze in dem anderen. Ihr Ehepartner, die ihr schon so lange zusammenlebt, schaut euch an und geht auf Entdeckungsreise. Und nehmt nichts als selbstverständlich hin. Sondern seht den anderen mit neuen Augen. Und ich darf nicht zu viel verraten. Dahinter sind Schätze des Höchsten verborgen. Und die anderen, die ihr euch vielleicht noch nicht so lange kennt, oder die ihr freundschaftliche Beziehungen pflegt zu anderen, nehmt diese freundschaftlichen Beziehungen als einen Schatz, den es zu heben gilt. Ich denke, neben diesem übermäßigen Wollen, welches ja auch einschachtelt, steht auch dieses übermäßige Belanglose dagegen. Wir sind es gewohnt, am Tag so viel belanglose Worte zu wechseln. So viel, ja, es ist so ein Schwätzeln. was bloß signalisieren soll, mehr eine größere Funktion hat das nicht. Man signalisiert sich, da ist noch jemand da und man hört sich und ja, es geht schon irgendwie. Dieses Schwätzeln. Es ist schön zu seiner Zeit. Es ist gut zu genießen, aber es darf nicht die Suche nach dem Schatz verdrängen. Es darf nicht eure innere Intuition zuschütten. Geht es euch nicht manchmal auch so, dass ihr Begegnungen habt und dann liegt euch was auf der Zunge, ihr wolltet es sagen, aber man getraut sich nicht, weil es ja nicht der Gewohnheit entspricht? Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Person. Die sagte mir, ja, das ist manchmal so. Und dann kann es passieren, dass in der Straßenbahn ja jemand gegenüber sitzt und dann sagt sie, oh ja, sie riechen aber gut. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Oder irgendeine andere Feststellung. Man sagt es nicht. Warum? Warum nimmt man das alles so als selbstverständlich hin? Warum unterdrückt man das, was man doch eigentlich wissen will? Ich glaube, das ist auch ein nächster Schritt. Überlegt euch das, was ihr erzählt. Und wenn wirklich ihr etwas wissen möchtet vom anderen, dann findet Worte dazu. Sprecht es ruhig mal aus. Auch wenn man es nicht gewöhnlich nicht tut. Gebt eure Wahrnehmungen weiter. Aber immer unter dem Punkt, der andere ist ein Geschöpf Gottes. Da ist eine tiefe Ehre in ihm hineingelegt. Und diese tiefe Ehre gilt es zu würdigen. Wisst ihr, dass diese Weisheit in unserer Alltagswelt so verschüttet ist, so kaputt ist, dass man einander eigentlich nur noch bekämpft und zerstampft und fertig macht. Und ihr wisst jetzt, dass es anders gedacht ist und dass wir diesen Schatz erst dann heben werden, wenn wir dieses Licht sehen, welches in Jesus zu uns gekommen ist, von diesem Berg herabgekommen ist und uns überstrahlt und durch uns selber weiterstrahlen möchte. Ich mache euch Mut dazu. Wisst ihr? Es ist ein Geheimnis, dass wenn ich den anderen begegne, ich mir selbst begegne. Denn so, wie der andere geschaffen ist, bin auch ich geschaffen. Der andere ist ein Spiegel. Ich kann nur das in dem anderen erkennen, was in mir auch angelegt ist. Und da wir beide gleich geschaffen sind, gleich göttlicher Natur, wir haben einander den gleichen Anspruch, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Deswegen dürfen wir einander erkennen. Und hinter diesem Licht, was ich in dem anderen sehen darf, sehe ich das Licht der Welt. Jesus Christus. Und hinter Jesus Christus sehe ich den Ewigen. Den Schöpfer allen Lebens. Amen.